In meiner Jugend, da haben wir oft ein Lied gesungen, das es irgendwie nicht in unser aktuelles Gesangbuch geschafft hat. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich hat es irgendwas mit Liedrechten und sowas zu tun. Aber vielleicht kennt das ja trotzdem der eine oder andere von euch. Jürgen Werth hat da gedichtet, wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, wie ein offenes Tor in einer Mauer für die Sonne aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem Kuss. So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen. Versöhnung. Ein wunderschönes Wort, eine wunderschöne Sache. Eben wie ein Fest nach einer langen Trauerzeit, das Freude und Glücklichsein, wie ein unverhoffter Gruß, ganz überraschend, wie ein erstes Blatt an toten Zweigen, ein Blatt, das wieder Hoffnung schenkt, ein, ja, ich mag dich trotzdem, Kuss, der mir sagt, der Fehler, den ich begangen habe, der ist nicht alles. Ich bin mehr als das. Es gibt einen Unterschied zwischen mir als Mensch und meinen Fehlern. Versöhnung. Paulus hat den zentralen Text dafür im 2. Korintherbrief geschrieben. Und wie das bei Paulus nun mal so ist, ein Dichtertext, ein theologischer Text voller schwerer Worte und Gedanken. Logisch und uns allen bekannt und doch so schwer zu verstehen. 2. Korinther 5, die Verse 19 bis 21, da schreibt Paulus, ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Christi Statt. Und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Amen. Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Ein Satz wie aus einem theologischen Lehrbuch oder wie ihn vielleicht Jugendliche früher im Katechismusunterricht auswendig lernen mussten. Hat Ihnen sowas jemand noch früher auswendig lernen müssen? Seid ihr? Ja, genau. Ja, da gibt es noch ein paar, die auswendig lernen mussten. Aber was heißt das? Was bedeutet dieser Satz? Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. Wenn eine Beziehung wie die zwischen Gott und mir als Mensch ausschließlich von einer Seite gestört ist, nämlich von meiner Seite aus, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder muss ich als Schuldiger die Schuld aus der Welt räumen, sie wieder gut machen oder wenigstens den Schaden ersetzen, oder aber der Geschädigte vergibt mir einfach so. Wenn ich also bei der Oma einen von den guten Tellern fallen lassen habe und der kaputt gegangen ist, dann muss ich entweder versuchen, das wieder gut zu machen, mich zu entschuldigen und am besten vielleicht den Teller zu ersetzen. Oder die Oma vergibt mir einfach so, einfach deshalb, weil sie mich lieb hat. Nach der ersten Version müsste der Satz von Paulus heißen: Der Mensch war es, der sich mit Gott versöhnt hat. Also eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was Paulus hier geschrieben hat. Darum kann es also nicht gehen, dass ich Kraft meiner eigenen Wassersuppe alles wieder in Ordnung bringe. Nach der zweiten Variante müsste da stehen: Gott war es, der die Welt einfach, weil er sie liebt. Deswegen hat er der Welt vergeben. Aber auch das steht nicht da. Nicht so. Ein entscheidendes Wort fehlt. In Christus. Paulus baut ja einen dritten ein. Christus. Und das hat den großen Theologen Anselm von Canterbury vor fast 1000 Jahren zu seinem Versuch gebracht, diesen Zusammenhang zu erklären. Ein Versuch, der unser Denken ja eigentlich bis heute prägt. Er geht davon aus, also Anselm vor 1000 Jahren, dass durch unsere Sünde die Ehre Gottes verletzt wurde. Und dafür muss es eine Wiedergutmachung, eine Sühneleistung geben. Die kann aber nur von Jesus gebracht werden, weil er ja selbst eben ohne Sünde ist. Ganz vereinfacht: Wenn ich also den guten Teller bei der Oma fallen lasse, dann kann ich den gar nicht ersetzen, weil ich zum Beispiel als kleines Kind gar kein Geld dafür habe. Aber ersetzt werden muss er, sagt Anselm. Dafür springt meine Mutter ein, die den Teller ersetzt. Oder genauer gesagt, die Oma gibt der Mutter das Geld für den Teller und die Mutter besorgt dann den Teller. Und alles ist wieder in Ordnung. Der Gedanke von Anselm. Trotzdem bleibt die Frage: Hat Gott das nötig? Hat Gott es nötig, dass sein Sohn stirbt, damit sein eigener Zorn gegen die Sünde der Menschen gestillt wird? Und was macht das mit mir, wenn meine Schuld einfach so von jemandem anderen übernommen wird? Bin ich da noch vorsichtig mit dem Geschirr meiner Oma? Martin Luther versucht es in einem anderen Bild. Er nimmt das alte Bild der Ehe für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Vielleicht auch deshalb, weil in der Ehe besonders viel Vergebung und Versöhnung notwendig ist. Stellt euch vor, sagt Luther, eure Seele und Christus gehen eine Ehe ein miteinander. Und wie es in einer Ehe so ist, gehört alles, was dem einen gehört, auch dem anderen. Und nun beiden gemeinsam. Biblisch gesprochen, sie werden ein Fleisch. Das, was also die Seele hat, wird Eigentum von Christus. Und was Christus hat, gehört auch meiner Seele. Alle Seligkeit, die Christus gehört, bekomme nun auch ich, meine menschliche Seele. Und all die Sünde des Menschen, meine Sünde, bekommt Christus. Paulus, der schreibt eigentlich noch viel dramatischer in unserem Predigttext. Ich habe es gerade gelesen. Gott hat den, der keine Sünde kannte, nämlich Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht. Ja, ihn selbst zur Sünde gemacht. Wahnsinn. Was ist das für ein fröhlicher Wechsel, für ein fröhliches Hin und Her? Weil Christus Gott und Mensch ist, der doch niemals gesündigt hat, schreibt Luther weiter, hat er die Sünde der gläubigen Seele durch ihren Brautring, das ist der Glaube, auf sich gezogen, so als ob er sie getan hätte. Und weil sein Glaube unüberwindbar, der von Jesus Christus, der Glaube ist unüberwindbar, ewig, allmächtig, es müssen die Sünden in ihm verschlungen und ersäuft werden. Denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit, die ist allen Sünden zu stark. Ist das nicht eine fröhliche Wirtschaft, schreibt er, da der reiche, edle, fromme Bräutigam Christus das arme, verachtete, böse Hürlein, das sind wir, zur Ehe nimmt und sie von allem Übel befreit und sie dafür ziert mit allen Gütern. So ist es möglich, dass die Sünden, die sie doch eigentlich verdammen sollte, nicht mehr verdammen können, denn sie liegen nun auf Christus und sind in ihm verschlungen. Wie herrlich, bildlich Luther das beschreibt von dem edlen, frommen Bräutigam und dem bösen Hürlein uns. Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst. Bis jetzt haben wir dieses mit sich selbst auf Gott bezogen. Gott versöhnte durch Christus die Welt mit Gott, eben mit Gott selbst. Es kann aber auch bedeuten, Gott versöhnte durch Christus die Welt mit der Welt. Eben auch mit sich selbst, eben der Welt selbst. Und da sind wir mitten bei dem, wo Paulus eigentlich hin will. Seine geliebten und gehassten Korinther. Im Streit lag er mit denen. Eine zerrüttete Beziehung. Dieser Brief, dieser zweite Korintherbrief, der ist auch so eine Art Versöhnungsversuch. Er bittet, ja, er bittet an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das heißt eben auch, dass die Korinther und er sich versöhnen. Er versucht, einen Schritt auf sie zuzumachen. Er fordert nicht, nein, das nicht. Er klagt nicht ein, auch das nicht. Er bittet. So wie Christus um unsere Hand anhält und bittet. Und ich denke, dass die einzig angemessene Form, wie zwei Unversöhnte aufeinander zugehen können. Einer bittet den anderen. Einer streckt dem anderen die Hand entgegen. Und da ja meist beide sich ungerecht behandelt fühlen, muss einer, der doch von sich selbst meint, er hat nichts falsch gemacht, trotzdem doch diesen ersten Schritt tun, mit ausgestreckter Hand den anderen bitten. Vielleicht liegt Luther gar nicht so falsch. Vielleicht ist die Ehe da wirklich eins der besten Lernfelder, aufeinander zuzugehen mit ausgestreckter Hand und zu bitten. Und dann, wenn wir beide, die wir doch überhaupt nichts falsch gemacht haben, wenn wir dann beide mit unseren dunklen, unseren unangenehmen, bösen und beschämenden Seiten gemeinsam unter dem Kreuz stehen. Ich denke, ja, dann nehmen wir auch etwas von unserer eigenen Schuld wahr. Dann stirbt unter dem Kreuz etwas von unseren Selbstrechtfertigungen und Selbstbelobigungen, aber auch etwas von unseren Selbstvorwürfen und Selbstanklagen. Wenn wir das erleben, dann, glaube ich, können wir als Versöhnte etwas davon erahnen, wie das ist mit der Versöhnung mit Gott. Dann wird Versöhnung wie ein Fest eben, wie ein Fest nach langer Trauer, ein "Ich mag dich trotzdem" Kuss.